Hallo und willkommen zu meiner Session über More Personal Computing. Ja, also ich bin Technical Evangelist bei Microsoft in der Developer Experience Abteilung und ich beschäftige mich sehr mit dem Thema Natural User Interfaces, also wie können wir in eine natürliche Art und Weise mit dem System kommunizieren. Und heute will ich Ihnen das Thema More Personal Computing näher bringen. Und erstmal, was ist überhaupt More Personal Computing? Wir kennen eigentlich den PC, den Personal Computer, schon seit Anfang der 80er Jahre. Aber damals war eher die Idee, dass jeder Mensch Zugang zu der Technologie hat. Und jetzt verstehen wir schon was anderes unter dem Begriff persönlich. Wir wollen, dass sich auch die Technologie an uns anpasst. Wir wollen nicht mehr, dass wir uns immer so einstellen müssen auf die Technologie, sondern dass sie sich automatisch anpasst. Wie ihr schon bemerkt, die Systeme werden intelligenter, sie verstehen unsere Umgebung und dementsprechend können sie uns zum Beispiel in bestimmten Situationen nur die Optionen zeigen, die auch Sinn machen. Das sind nicht alle Systeme, aber wenn man diese natürliche Interaktion haben möchte, dann muss man sich wirklich Gedanken machen. Weil zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Film zu Hause abends anschaue, da will ich nicht von meinem Handy eine Erinnerung bekommen, dass ich noch Milch kaufen muss. Also ich würde schon gerne, dass mein Handy weiß, wann ich auf der Straße bin oder in der Nähe von einem Supermarkt. Und die Systeme werden intelligenter, das heißt auch, sie werden intuitiver zu bedienen. Also wir haben eine flachere Lernkurve und auch die neuere Generation, auch Kinder können damit umgehen. Also die Technologie ist nicht mehr was nur für eine bestimmte Klasse von Menschen. Mit Windows 10 beginnt jetzt eine neue Ära von More Personal Computing. So hat auch Terry Myerson, Vizepräsident von Windows and Devices Group, verkündet im Januar. Und was er damit meint, ist eigentlich, dass die Windows 10 Plattform eine Vielfalt von Interaktionsmodellen anbietet. Wir unterstützen immer noch Tastatur und Maus, aber wir haben auch die Möglichkeit, mit Touch mit dem Computer zu interagieren, Sprache, Gesten und vieles mehr, also auch Stift zum Beispiel. Außerdem bietet die Plattform auch Mobilität. Durch Continuum. Continuum heißt das Feature, dass wir zum Beispiel, ich habe hier so ein 2-in-1 Gerät, ein Surface Pro 3, da könnte ich einfach die Tastatur wegnehmen und das weiter als Tablet benutzen. Und die Plattform ist gescheit genug, um das zu wissen und dann schaltet sie auch automatisch im Tablet-Modus um. Das heißt zum Beispiel, wenn ich im Fenstermodus die Karten-App geöffnet hatte, die springt automatisch im Vollbildmodus und dann kann ich auch sehr einfach irgendeinen Platz suchen, weil die Tastatur wird auch gleich eingeblendet. Also es ist touch-freundlich geworden. Aber es ist nicht nur beschränkt auf sowas wie 2-in-1 Geräte, sondern auch mit dem Handy. Wenn ich unterwegs bin und ich will noch was an meinem Excel-Datei arbeiten, kann ich es einfach an einem Bildschirm anschließen und dann vielleicht auch mit Maus und Tastatur und weiter an dieser Datei arbeiten, genauso als ob ich einen Desktop-Computer hätte, obwohl es eigentlich nur mein Handy ist. Genau. Und heute würde ich euch gerne vier bestimmte Interaktionsmodelle vorstellen. Stift, Gesten, Sprache und Identität. Und ich werde euch auch zeigen, wie man für Windows 10 sehr einfach Apps implementieren kann, die more personal sind und die diese Eingabemethoden erlauben. Und Identität ist eine sehr spannende Sache, weil wir benutzen eigentlich immer noch Passwörter, um uns zu identifizieren. Aber wenn ich zum Beispiel auf der Straße gehe und ich treffe meinen Bruder, er wird mich nie nach einem Passwort fragen. Er würde mich gleich erkennen und mit mir ins Gespräch kommen. Und genau das wünschen wir uns eigentlich auch von der Technologie, dass wir uns nicht immer so ganz lange Passwörter, komplexe Passwörter merken müssen, sondern dass die Technologie uns erkennt. Fangen wir also mit Ink, digitale Stifteingabe, an. Ja, Schreiben und Zeichnen ist eigentlich extrem human. Also wenn man zum Beispiel in einem Meeting ist und man will schnell noch eine Skizze machen, damit die anderen verstehen, worum es geht. Oder es ist auch oft so, dass viele noch Whiteboards benutzen, um Ideen zu sammeln, so für Brainstorming. Manchmal macht es einfach viel mehr Sinn, Stift zu benutzen. Und es gibt natürlich aber auch Vorteile, das alles digital zu machen, oder? Weil zum Beispiel die Idee mit dem Whiteboard, am Ende hast du das Ganze, den ganzen Inhalt auf dem Whiteboard und du kannst es nicht wirklich mit den anderen gleich teilen, du musst es irgendwie abfotografieren und das ist meistens unpraktisch und digital könnte man das einfach an den anderen schicken und jeder würde auch verstehen, was da steht. Das machen wir jetzt mit Windows 10, mit Direct Ink heißt die Technologie dahinter. Und hier habe ich ein paar Beispiele, wie man das einsetzen könnte, ein paar Szenarien, also sind keine Endprodukte. Nehmen wir an, also zum Beispiel ich komme ganz spät in einem Hotel an und ich will noch schnell was essen gehen. Dann frage ich bei der Rezeption nach dem besten Restaurant in meiner Nähe und gewöhnlicherweise würde der Rezeptionist einfach auf der Karte das irgendwie kennzeichnen. Aber mit Direct Ink könnte er auch einfach auf meinem Tablet, zum Beispiel in der Karten-App, könnte er das einfach reinzeichnen und ich nehme sowieso immer mein Tablet mit. Ich habe es dann dabei. Ich kann auch reinzoomen und mehr Details zu sehen. Ich könnte auch das mit anderen Freunden teilen, damit sie wissen, wo ich hingehe. Vielleicht haben sie auch Zeit. Beziehungsweise ich könnte auch die Navigation-Feature von Karten-App nutzen, um den Weg sehr einfach zu finden. Also die beide Vorteile von beiden Welten. Ein anderes Beispiel, E-Mails schreiben. Manchmal ist es einfach bequemer oder ein bisschen schneller, beziehungsweise manchmal kann man sich expressiver ausdrücken, indem man mit dem Stift schreibt, dann kann man schnell eine Notiz machen und einer Kollegin zum Beispiel schicken. Und vielleicht versteht sie das nicht, was ich da geschrieben habe, dann kann ich es immer noch im Text umwandeln, im digitalen Text, sodass sie es auch ganz gemütlich lesen kann. Und ich könnte außerdem noch immer noch mit dem Stift bestimmte Sachen markieren oder Annotationen machen. Also ich habe eine viel mehr Interaktionsmöglichkeiten mit dem digitalen Stift. Es gibt natürlich auch schon Apps, die Direct Ink benutzen, wie zum Beispiel Fresh Paint. Kennt ihr vielleicht, ist der sozusagen der Nachfolger von Paint, von Microsoft Paint, das schon seit 85, glaube ich, gibt. Damals hieß es Paintbrush. Und ja, damals musste man mit der Maus irgendwas zeichnen, das war nicht immer ein Meisterwerk. Jetzt mit Fresh Paint kann man wirklich so sehr realitätsnahe Gemälde machen, man kann wirklich so Ölgemälde anfertigen, also digitale Zeichnungen. Und man hat diese Möglichkeit auch, weil Direct Ink uns anbietet, die Möglichkeit, benutzerdefiniert zu sagen, wie schnell das trocknen soll, was man gezeichnet hat. Und so kann man Effekte machen, wie zum Beispiel bei Ölfarbe, die trocknet, braucht länger zum Trocknen und kann man viel einfacher mit anderen Farben vermischen. Genau denselben Effekt kann man auch mit Direct Ink erzeugen. Und ein weiteres Beispiel, das mir besonders gut gefällt, ist Staffpad. Und diese App erlaubt Musiker einfach Noten zu schreiben mit dem Stift, ganz normal, zum Beispiel auf dem Surface Pro. Und dann die Noten werden erkannt und werden auch digital umgewandelt. Also hier handelt es nicht über Textumwandlung, sondern über Notenumwandlung, Musiknoten. Also der Komponist kann, während er die ganzen Noten skizziert, auch anhören, die Musik anhören, die er gerade komponiert hat. Also extrem praktisch. Und außerdem kann er dann zum Schluss das auch in einem Musikformat exportieren, beziehungsweise in einem weiteren Musiksoftware exportieren, um weiter zu bearbeiten. Also er hat viel mehr Freiheit, er kann viel kreativer sein. Genau, jetzt die Technologie dahinter heißt, wie gesagt, Direct Ink. Und Unterschied, weil natürlich konnte man Stifteingabe auch früher implementieren. Direct Ink ist viel einfacher einzubauen für Entwickler. Und die Latenz, also die Stifterkennung, die Schrifterkennung ist viel kleiner, geringer. Und es ist genauer. Und außerdem wird auch, es ist sehr realitätsnah, also auch der Druck wird, es ist druckempfindlich. Wenn ich einen Strich mache, das ist wirklich sehr dünn, aber er weiß, dass die Linie dicker wird, wenn ich mehr Druck ausübe und dann am Ende, weil so ist es, wenn man einen Strich macht, am Ende ist es die Linie ein bisschen dünner, weil man den Stift so ein bisschen nach oben nimmt. Dementsprechend haben wir wirklich so ein sehr realitätsnahes Ergebnis. Und außerdem für mich sehr praktisch, weil ich bin Linkshändlerin, wenn ich zeichne, meistens berühre ich mit der Handoberfläche den Bildschirm. Und das erkennt er, also, weil es ist auch ein touchfähiges Device, er erkennt, dass ich einen Stift in der Hand habe und ja, wird die Handoberfläche einfach ausschließen, weiß, dass man nur den Stift jetzt beachten muss. Ich zeige euch auch kurz eine App, die ich gebaut habe, also es ist wirklich nur eine Sample App. So. Heißt Inkit. Und ja, also die ganze Idee dahinter ist, dass man hier auch was zeichnen kann. Keine Ahnung was, zum Beispiel so ein Roboter. Also es ist wirklich sehr, sehr flüssig, sehr einfach zu bedienen. Und wie habe ich das implementiert? Das zeige ich euch auch kurz. Also hauptsächlich, also es ist wirklich sehr einfach, hauptsächlich habe ich einfach den In-Canvas-Element in XAML implementiert. Das ist alles. Sobald man das eingefügt hat, kann man schon zeichnen. Also mit dem In-Canvas bestimmst du, welche Oberfläche zeichenbar ist. Und dann kann man schon loslegen. Aber natürlich, viele von euch wollen auch bestimmte Einstellungen vornehmen. Und das kann man auch sehr einfach machen, weil per Default zum Beispiel wird nur der Stift erkannt. Wenn ich jetzt in Mainpage aber sage, ich kann auf dem Ink-Presenter zugreifen und dann als Input-Device-Type ist auch mehr angeben. Und in diesem Fall habe ich auch Maus, Pen und auch Touch. Also ich kann auch mit den Finger zum Beispiel zeichnen. Ink-Presenter erlaubt mir allgemein, dass ich diese Änderungen vornehme. Ich kann auch die Farbe ändern. Also ich habe auch, die Farbe ist nicht so schwarz einfach, sondern ein bisschen grau. Und ich kann auch die Form des Stiftes wechseln zwischen rund oder quadratisch. Ich hatte hier zwei Arten. Also ich hatte Ballpoint, das ist mehr so wie ein Kugelschreiber. Am Ende das Effekt, so sieht es aus. Und Calligraphy, das schaut ein bisschen, ja, als ob man mit einem Kugelstift schreiben würde. Und genau, dann muss man nur diese auch aktualisieren, die Drawing Attributes, und das ist alles. Was ich sonst noch machen kann, ich kann auch natürlich schreiben, zum Beispiel Hi, there, nicht so schön, ich hoffe, er erkennt es. Wenn ich jetzt auf diesen Button klicke, dann wird es oben links erkannt, es ist ziemlich klein, ich hoffe, ihr seht das. Das ist zum Beispiel jetzt auf Englisch gestellt, man könnte auch natürlich andere Sprachen einsetzen und diese Umwandlung von Handschrift in digitalen Text zu machen. Der Code dahinter ist auch ganz wenig. Eigentlich, also das ist basiert natürlich auf Machine Learning, ist viel komplizierter als man denkt, aber wir als Entwickler müssen nur Recognize Async aufrufen und das wird alles für uns gemacht. Es gibt auch bestimmte Fälle, wo wir wollen, dass die Nutzer die Freiheit haben, die Farbe oder die Größe des Stiftes zu bestimmen. Und dafür haben wir auch vorimplementiert so ein Ink-Toolbar. Das könnt ihr einfach in euren Lösungen einbauen, sodass man bekommt wirklich so diese Leiste, die man hat. Man hat sie auch in Microsoft Edge, also in dem neuen Browser von Microsoft. Kann man einfach die Farbe wählen, Größe, man kann auch wählen, ob es eine Markierung sein sollte oder nicht, beziehungsweise Radiergummi. Und diesen Code dafür findet ihr im Visual Studio Gallery. Die App, die ich euch gezeigt habe, diese ist eine Universal Windows Platform App. Das heißt, dass die App nicht nur auf meinem Gerät läuft, sondern dieselbe App würde auf einem Handy laufen, beziehungsweise auch auf einem größeren Device wie Surface Hub. Kennt jemand schon Surface Hub im Publikum? Ja, schon ein paar? Okay. Also ist wichtig zu verstehen, Surface Hub ist nicht nur einfach ein Monitor, sondern ist wirklich ein Computer. Und wie gesagt, ich kann dieselbe App darauf abspielen. Und Stifteingabe macht extrem viel Sinn, weil Surface Hub ist optimiert für Teamarbeit. Zum Beispiel wie in einem Meeting, da gibt es oft Situationen, wo man schnell auch was zeichnen will oder Annotationen machen möchte. Und Surface Hub erlaubt, also erkennt bis zu 10 Personen, also Stifteingabe von 10 Personen, auch Touch-Eingabe ist wirklich sehr praktisch für sowas. Jetzt kommen wir zu Gesten. wie ihr schon wisst, wir benutzen immer noch sehr oft Tastatur und Maus, was eigentlich sehr so künstliche Eingabemethoden sind. Und ja, jetzt mit Touch sind wir eigentlich einen Schritt voran, weil wenn ich zum Beispiel denke an meine Cousine, und ich glaube, sie ist 4 Jahre alt, sie kann spielen auf dem Tablet, sie schafft jedes Level, ohne lesen zu können. Also sie versteht es einfach, es ist einfach intuitiv für sie. Und sobald sie einen Bildschirm anfasst, das nicht touchfähig ist, dann denkt sie, ah, es muss kaputt sein, ja, weil keine Reaktion kommt. Und das meine ich damit, dass man will diese direkte Manipulation machen können. Und in manchen Situationen macht es Sinn, in anderen nicht, also das muss man auch als Entwickler selber entscheiden. Ein Feature, das wir jetzt wieder unterstützen, ja, ich weiß, nicht so intuitiv, innovativ, Drag and Drop, kennt ihr bestimmt schon, aber in modernen Apps, also in Windows 8, wurde das nicht unterstützt, weil es nicht so viel Sinn machte. Die Apps wurden immer im Vollbildmodus gelauncht. Deswegen konnte man nicht wirklich so Drag and Drop benutzen. Man konnte Inhalt teilen mit dem Charms Bar. Aber jetzt mit Windows 10 Apps, wir haben wieder das Fenstermodus und dementsprechend unterstützen wir auch Drag and Drop. Die Idee dahinter ist, dass man Inhalt übertragen kann innerhalb der App oder zwischen unterschiedlichen Apps, auch zwischen alten Apps, also Windows 32 Apps, zum Beispiel Desktop-Apps und modernen Apps. Genau, und hier auch dieselbe App, die ich vorher gezeigt habe. Also ich könnte theoretisch auch einfach so eine Datei hochladen, hier den Ordner öffnen und dann nachschauen, wo das Bild ist. Aber es ist ein bisschen umständlich und wenn ich schon den Ordner geöffnet habe, jetzt habe ich die App geschlossen, kann ich es auch einfach mit der Maus zum Beispiel dragen, also ziehen. Und da steht auch Copy Picture hier. Ich könnte es natürlich auch mit dem Finger bzw. auch mit dem Stift genau dasselbe machen. Und ja, dann wird es einfach kopiert. Ist keine große Magie, dahinter steht auch nicht viel Code. Die Implementierung ist ereignisbasiert hauptsächlich, außer Allow Drop, das muss man auf True setzen, damit spezifizierst du, wo man diesen Vorgang machen kann. Dann Drag Over, das verknüpft man mit einem Event, in diesem Fall Grid Drag Over. Und dann kannst du bestimmen, was für Vorgänge überhaupt erlaubt sind, ob es kopiert wird, der Inhalt oder verschoben oder eine Verknüpfung gemacht werden soll. Und da können wir auch ein visuelles Hinweis angeben. Also zum Beispiel, ich habe ein Caption, dass wir das Foto kopieren können, Copy Picture Here. Und außerdem kann man so ein Thumbnail von dem Bild sehen, damit der Nutzer weiß, was er genau gerade macht. Und als letztes Grid Drop, da muss man auch das bearbeiten. Also falls wirklich was gezogen wurde, dann wird es auch bearbeitet und in diesem Fall wird es einfach als Quelle für den Image-Element gesetzt. So, Gesten, da muss ich natürlich auch über Kinect sprechen. Kennt ihr Kinect? Okay, ja, schon ein paar. Gut. Also Kinect ist ein Sensor von Microsoft. Wir können es auch als 3D-Kamera bezeichnen, weil Kinect versteht unsere Umgebung. Und wie kann sie das machen? Wie kann die Kamera das machen? Sie besteht aus einer herkömmlichen Farbkamera mit HD-Auflösung, aber auch aus einem Mikrofon-Array. Also Kinect kann auch feststellen, woher das Geräusch kommt oder eine bestimmte Stimme. Also du kannst sagen, okay, wenn die Stimme von links kommt, dann erkenne nur die Person, die links steht. Und außerdem, es gibt ein Infrarot-Sensor und Infrarot-Emitter, also ein Tiefensensor und Infrarot-Emitter. Der Infrarot-Emitter schickt diese Infrarotstrahlen im Raum und der Sensor misst, wie lange die Strahlen nach dem Abprall mit den Personen und Objekten im Raum braucht. Und somit hat Kinect so ein 3D-Bild von der Umwelt, sozusagen, Umgebung. Und es wurde am Anfang als Erweiterung von Xbox eingeführt, also eher in der Spielindustrie. Und da konnten die Spieler mittels Körperbewegungen und Mimik das Spiel steuern. Und jetzt, Microsoft hat das Potenzial von Kinect bemerkt und es wird viel öfters auch in der Industrie eingesetzt. Auf der rechten Seite könnt ihr können Sie ein Bild sehen von einem Szenario, einem Use Case, wie man Kinect in einem Shoppingzentrum einsetzen könnte. Und es schaut wie ein Spiegel aus, aber eigentlich ist es ein Bildschirm mit Kinect. Und die Passanten werden abgebildet. Sie stoppen dann, weil sie neugierig sind und sie können einfach unterschiedliche Kleidungsstücke ausprobieren. Also es ist eine digitale Umkleidekabine. Ein weiteres Beispiel, das ich besonders spannend finde, ist wirklich in einem Krankenhaus. Also es wird tatsächlich auch angewendet, wo Kinect Version 1 benutzt wird. Und der Arzt kann während der Operation auf dem Bildmaterial und Informationsmaterial des Patienten mittels Gesten interagieren. Und das ist extrem praktisch, weil sonst müsste er immer, also es muss halt alles steril sein, also er müsste immer die Handschuhe ausziehen und dann zum Bildschirm gehen, das alles bearbeiten, dann Hände waschen und wieder Handschuhe anziehen. Also es ist alles ein bisschen, ja, nimmt zu viel Zeit in Anspruch und sowas ist zeitkritisch. Also eine Operation ist allgemein zeitkritisch und natürlich ist es auch ein bisschen bequemer und angenehmer für den Arzt selber. Ja, Sprache. Wir sprechen auch gerne. Es gibt natürlich manche Situationen, wo es keinen Sinn macht, dass wir jetzt auch mit der Technologie sprechen, wie zum Beispiel in einem öffentlichen Raum. Ich will auch ungern in einem Restaurant, wo ganz viele Leute sind, meinem Handy sagen, ja, was für Termine habe ich morgen. Aber es gibt auch bestimmte Fälle, wie zum Beispiel im Auto, wenn man selber fährt. Da sollte man wirklich auf dem Weg aufpassen und nicht auf dem Bildschirm des Handys schauen. Und das ist so ein typisches Use Case, wo Sprache wirklich viel Sinn macht. Aber es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Cortana ist so mein Lieblingsfeature von Windows 10, die digitale Sprachassistentin. Sie wurde letztes Jahr eingeführt für Windows Phone 8.1. Also sie war erstmal nur für Windows Phone verfügbar. Aber jetzt mit Windows 10 ist sie auf sehr unterschiedliche Geräte verfügbar. Also wir haben dieselbe Assistentin auf Handy, auf Bildschirm, also auf Desktop, aber auch auf Tablet. Und sie speichert auch die Informationen. Also wenn ich zum Beispiel beim Laptop sage, Cortana, wecke mich morgen auf um 8 Uhr, dann wird auch mein Handy das wissen und mich aufwecken. Also die Alarm würde ja, funktionieren. Genau, also was ich mit Cortana machen kann, zum Beispiel Erinnerungen setzen, auch kontextabhängige Erinnerungen setzen. Wie ich gesagt habe, das mit dem Milch, ich könnte ihr einfach sagen, erinnere mich, Milch zu kaufen, wenn ich beim Tengelmann bin. Und dann kann sie schauen, wo ich mich gerade befinde und die Erinnerungen geben. Ich könnte auch sowas sagen, wie erinnere mich, meinem Bruder alles Gute zum Geburtstag zu wünschen, wenn er mich anruft. Und sobald mein Bruder mich anruft, würde ich auch eine Erinnerung bekommen. Hier ist auch ein Beispiel mit, wecke mich morgen um 9 Uhr auf.
Klar, dein Wecker für 9 Uhr ist jetzt eingeschaltet.
Das ist eine Videoaufnahme, nur damit ihr wisst, wie das aussieht. Ich hatte Angst, dass das Internet nicht gut geht. Also wir finden sie ganz unten. Es schaut ein bisschen wie eine Suchleiste. Dann können wir wirklich so mit Cortana kommunizieren, auch Sachen wie erzähle mir einen Witz, aber auch produktiv sein und auch Matheaufgaben lösen, alles Mögliche kann man damit machen. Was aber insbesondere für Entwickler spannend ist, ist, dass man auch eigene Apps damit integrieren kann. Also Cortana ist nicht nur beschränkt auf das Betriebssystem, sondern man kann wirklich eigene Apps damit integrieren. Und das macht in sehr vielen Situationen Sinn, weil dann können die Nutzer mittels Spracheingabe mit ihrer App interagieren. Und es ist auch viel einfacher auffindbar, weil ich kann Cortana fragen, was kann ich sagen? Und Cortana wird die App auflisten und auch zeigen, wie man mit Sprachbefehlen damit interagieren kann. Eine Möglichkeit, diese Integration zu machen, ist mit Voice Commands in the Foreground, also mit Sprachbefehlen, die dann deine App starten. Und dafür habe ich auch eine App implementiert. Aber am besten zeige ich erstmal die App. Öffne Alterna.
Ich starte die App Alterna.
Okay, sie hat es verstanden. Ja, das ist wirklich auch so nur ein Sample. Ist eine App, wo man Lieblingsorte speichern kann. Und wir können hier auch, also hier ist das Formular, wo man das eingeben kann. Und wir können auch zur Kartenansicht springen, wo wir die Orte auch sehen können. Also jetzt war nicht die Integration mit Cortana, es war eigentlich nur, ich kann jede App mit Cortana öffnen, also das hat nichts damit zu tun. Aber die App startet immer mit diesem Formular am Anfang und vielleicht will der Nutzer schnell nur schauen, was für Orte sich in seiner Nähe befindet. Dann könnte ich auch sagen, Alterna, zeige mir meine Karte.
Okay, öffne Alterna-Karte.
Also Erkennung, die passiert auch im Cloud, deswegen am Anfang...
Es befinden sich 5 Alterna-Orte in deiner Nähe.
Ja, also auch wenn sie am Anfang gar nicht so richtig versteht, dann versteht sie so einen Sinn daraus zu machen und dann, okay, das könnte wirklich diese App Alterna sein. Und Cortana identifiziert den Namen meiner App, öffnet meine App, also macht diese Weiterleitung. Okay, jetzt will ich nichts von dir. und gibt auch den Sprachbefehl weiter. Also der Sprachbefehl wird dann innerhalb meiner App bearbeitet. Und wie das genau passiert, wir müssen einfach nur 3 Schritte folgen. Erstmal muss man eine Voice Command Definition File erstellen. Das ist eine einfache XML-Datei, die Sprachbefehle beinhaltet. Wir müssen diese XML-Datei dann registrieren beim App-Start und entsprechend reagieren, falls die App mittels Cortana aktiviert wurde. Und ich zeige dazu jetzt wieder ein bisschen Code. Ich habe hier so eine XML-Datei, ich habe sie Comments genannt. Und so ein Voice-Comment besteht aus mehreren Comment-Sets. Zum Beispiel, ich habe eins für Deutsch. Und ich habe ganz unten auch eins für Englisch erstellt. Falls ich Nutzer auch in einem englischsprachigen Raum habe, in Amerika oder so, die können auch die App Alterna nutzen und auf Englisch mit ihr sprechen. Dann muss jedes Comment Set einen App-Name enthalten, in diesem Fall Alterna. Also per Default ist es immer der Name der App. Es gibt bestimmte Situationen, wie zum Beispiel Skype for Business 2015. Das ist ein bisschen lang. Dann macht es mehr Sinn, das zu kürzen, nur Skype zu sagen. Dann könnte man hier nur Skype schreiben, sodass Cortana das erkennt. Und als nächstes auch ein Beispiel, das auch dem Nutzer angezeigt wird, falls er nicht weiß, wie er mit einer App interagieren kann. In diesem Fall zeige ich meine Karte. Und ich habe eigentlich nur 2 Comments. Einmal Show Map. Und hier gebe ich wieder ein Beispiel, zeige meine Karte. Und 2 Listen-For-Elemente. Also diese sind die Varianten, was der Nutzer überhaupt sagen könnte. Zeige mir meine Karte und das andere ist, zeige mir, und hier könnte man auch Alterna sagen, Karte. Zeige mir meine Alterna-Karte. Also du kannst selber spezifizieren, wo der Name Alterna, also der Name deiner App, vorkommen sollte. Der muss unbedingt irgendwo vorkommen, weil sonst würde Cortana nicht die Verbindung machen. Aber du kannst selber bestimmen, wo es natürlicher wirkt. Und ja, bei dem ersten habe ich Require App Name Before or After Phrase. Also man könnte entweder Alterna zeige mir meine Karte oder zeige mir meine Karte Alterna sagen. Und mir und meine sind in eckige Klammer, weil sie optional sind. Ich könnte auch sagen, zeige meine Karte, zeige Karte auch nur. Ich weiß nicht, wer das so sagen würde. Dann gibt es noch ein Feedback, was Cortana dann dir antwortet. Okay, öffne Alterna-Karte, damit du weißt, sie hat verstanden. Und hier könnt ihr auch direkt innerhalb der App irgendwo navigieren. In der App XAML.cs, in der OnLaunched-Methode, habe ich dann einfach ganz am Ende, rufe ich die Methode RegisterVoiceComments auf. Und hier ist diese Methode. Also eigentlich, was ich hier mache, ist erstmal sage ich, wo sich diese XML-Datei sich befindet mit den ganzen Voice-Comments. Und dann rufe ich Install Comment Definition from File Async, eigentlich ein sehr langer Name, aber wir haben IntelliSense, also ihr müsst den Namen nicht merken, und geben den Dateipfad der Voice-Comment Definition File. Also so wurde es auch registriert. Das heißt auch, dass der Nutzer erstmal die App einmal zum Laufen bringen muss, damit er überhaupt mit Cortana interagieren kann. Sonst wird diese Datei nicht registriert. Und ja, der letzte Schritt ist diese, habe ich in der onActivated-Methode geschrieben, also ich habe diese Methode überschrieben. Und hier prüfe ich einfach, was für eine Art von Befehl es war. Und falls es ein Voice-Comment war, in dem die App gestartet wurde, kann ich schauen, was für ein Befehl gesagt wurde. Falls es ShowMap ist, also das mit Zeige mir meine Karte, dann navigiere ich zum Map-Page. Also ganz einfach. Und ich gebe dann auch als Parameter den Rest des Befehls. Genau. Was man jetzt weitermachen kann, ist auch Sprache allgemein in der App implementieren. Also was wir jetzt gesehen haben, war diese Integration mit Cortana. Aber eigentlich können wir ganz unabhängig von Cortana, also nicht jeder muss Cortana installiert, also angeschaltet haben auf dem Rechner, wir können trotzdem Spracheingabe und Ausgabe in unserer App implementieren. Und dafür haben wir zwei APIs zur Verfügung, die Speech Synthesis und Speech Recognition. Speech Synthesis wird benutzt, um Text in Sprache umzuwandeln. Also wir haben dann so eine digitale Stimme, die uns den Text sozusagen liest. Und Speech Recognition ist genau das Gegenteil, sodass die App auch hören kann, was der Nutzer sagt. Somit erkennen wir, ja, was der Nutzer sagt. Und bei Speech Recognition können wir entweder On-Demand Speech Recognition nutzen, sodass der Nutzer muss irgendwo klicken und dann kann er was sagen. Beziehungsweise wir könnten Continuous Speech Recognition benutzen, sodass der Nutzer immer, also der muss nichts anfassen, er könnte sagen, hey Alterna in diesem Fall, und dann würde Alterna wissen, okay, jetzt sagt er gleich was und dann würde das aktiviert werden. Bei der App, die ich gerade gezeigt habe, ich habe es schon zugemacht. Kann man hier auch zum Beispiel direkt Fragen auf dem Mikro mit so einem Button, Mikrofon-Button klicken und fragen, welche Orte gibt es in meiner Nähe?
Gehört. Welche Orte gibt es in meiner Nähe? Kismet und Huva und Floyd und Weststadt Café und Subkult Elisabeth, ja, okay. Und Mathe.
Jetzt sagen sie ganz viele Bars bzw. Restaurants. Genau, und für dieses Gespräch, was ich gemacht habe im, in der Map-Page-Webseite, einfach in der OnNavigated2-Methode, habe ich geschaut, und falls das mit einer Voice-Comment damals aktiviert wurde, dann kann ich prüfen, ob es wirklich mittels Stimme oder mittels Text, also der Nutzer könnte auch in Cortana schreiben, ja, Alterna, zeige mir meine Karte, und dann sollte man auch Best Practice auch nicht mit Stimme antworten, weil es kann sein, dass der Nutzer gerade in einem Meeting ist oder so und dann will man ihn nicht stören. In diesem Fall habe ich nur Handle Voice Comments hier bearbeitet. Und hier benutze ich diese Methode Speak Text. Also hier habe ich schon dieses Speech Synthesizer, wo ich sage, okay, die App sollte sprechen mit dem Nutzer. Und ich erstelle eine neue Instanz von Speech Synthesizer. Und dann kann ich bestimmen, was für eine Stimme es haben soll. Also ich habe gesagt, okay, es soll eine weibliche Stimme sein und eine deutsche Stimme, damit es so ähnlich wie möglich wie Cortana klingt. Und somit können wir einen mit Synthesize Text-to-Stream Async einen Audio-Stream erstellen und diesen können wir dann einfach abspielen mit einem, zum Beispiel mit einem Media-Element, mit Play. Und das ist alles. Und so haben wir schon die Möglichkeit, dass die App mit dem Nutzer spricht. Dann gibt es noch natürlich die Möglichkeit, dass die App auch versteht, was der Nutzer dann sagt oder dass der Nutzer auch die Möglichkeit hat, was zu fragen. Und dafür ist hier die Methode Recognize Speech. Da erstelle ich eine Instanz von Speech Recognizer und ich gebe ihm wirklich so eine benutzerdefinierte Grammatik, was er verstehen könnte. Weil in diesem Fall, es war nur ein Beispiel und ich hatte ganz wenige ja, Möglichkeiten. Welche Orte gibt es in meiner Nähe? Welche sind diese? Welcher ist dieser? Natürlich könnte man auch ja, andere Grammatiken nutzen, wie zum Beispiel die Dictation-Grammatik oder Web-Search. Diese nutzen aber dann das Internet. Also ich habe mich jetzt lokal beschränkt, damit ich sicher gehe, dass es auch funktioniert. Und Genau, dann muss ich das nur noch kompilieren, diese Grammatik, und rufe dann recognize with UI async. Das heißt, dass ich auch eine UI benutze, eine vordefinierte UI. Also ihr habt gesehen, da wurde auch gesagt, ich habe gehört, das ist alles schon vorimplementiert. Das habe ich nicht selber gemacht, sondern einfach diese Methode aufgerufen. So, das ist schon mit der Sprache. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, innerhalb von Cortana zu antworten. Wir haben gesehen, wie man Cortana sagt, okay, Altena, zeige mir meine Karte, und sie hat die App im Vordergrund geöffnet. Aber wir haben auch die Möglichkeit, sie was zu fragen, und so dass Cortana für meine App antwortet. Wie zum Beispiel, Altena, suche Orte in meiner... Altena, suche Orte in meiner Nähe.
Suche nach Orte in deiner Nähe.
Und hier, also eigentlich hat Cortana meine App Altena im Hintergrund gestartet, hat die Antworten rausbekommen und sie hat sie mir hier einfach vorgestellt. Ich weiß immer noch, dass es um die App Altena geht, weil ich sehe auch den Symbol oben, aber ich habe gleich die Antwort, also ich muss nicht mehr zwischen unterschiedliche Apps hin und her springen, sondern ich kann einfach alles hier lesen. Also es ist ein bisschen schneller und man ist auch ein bisschen produktiver. So, dafür muss man als Entwickler auch drei Schritte berücksichtigen, die sehr ähnlich sind mit dem ersten Teil, also wieder eine Voice-Command-Definition-File erstellen, die Sprachbefehle beinhaltet. Dann müssen wir diese registrieren beim App-Startup und entsprechend reagieren, nur dass jetzt haben wir den Unterschied, wir reagieren nicht innerhalb der App, sondern in einem App-Service, also im Hintergrund. Ich werde jetzt nicht den ganzen Code zeigen, sondern nur hier bei der Voice Command Definition File ist dieser zweite Command, den ich hatte, Show Locations. Und hier habe ich, also der einzige Unterschied ist, dass ich statt Navigate, wie ich hier oben hatte, ein Voice Command Service habe. Und da gebe ich als Target diesen App Service, Alterna Service. Und so ein App-Service muss eigentlich nur von iBackgroundTask erben und die Run-Methode implementieren. Wie kontrolliere ich, was auf dem Cortana-Canvas gezeigt wird? Wir können erstmal Text sagen, was Cortana antworten sollte, auch Text darstellen und den Inhalt darstellen mittels so Tiles, also so auch Bilder, so in rechteckiger Form und auch ein bisschen Text. Und dann ganz zum Schluss gibt es auch einen Link zu der App, falls der Nutzer trotzdem die App öffnen möchte. Und im Code erstellt man einfach einen Voice-Command-Response und dieser enthält diesen Message, also was Cortana sagen sollte. Und Best Practice auch ein Repeat-Message, weil es kann sein, dass Cortana das erste Mal nicht versteht und dann würde sie genau dieselbe Frage immer und immer wieder stellen. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen macht es mehr Sinn, auch eine Repeat-Message zu schreiben wie ich habe es nicht verstanden, könntest du bitte wiederholen? Das ist ein bisschen höflicher. Und dann diese Voice-Command-Content-Tiles-Liste, diese enthält den Inhalt selber. Und am Ende haben wir noch ein App-Launch-Argument, wo wir sagen, falls der Nutzer die App startet, dann können wir den Kontext angeben, also wo sollte die App starten. Wir können irgendwie dem Nutzer eine bessere Experience geben. Viele fragen mich, wann sollte ich die eine Variante, wann sollte ich die andere nutzen? Also meiner Meinung nach für den Vordergrund ist es am besten, wenn man ja für komplexere Aufgaben, wenn der Nutzer viel mit der App auch arbeiten muss, dann macht es mehr Sinn, dass Cortana einfach die App startet und dann kann der Nutzer da weiterarbeiten. Aber für sehr einfache Aufgaben oder wenn man nicht so viel Interaktion braucht, dann kann man auch alles im Background machen, also mit einem App-Service. Gut, und Identität. Wie gesagt, Identität, ja, momentan benutzen wir immer noch viele Passwörter. Wieso sind Passwörter nicht so sicher? Erstmal, ja, sie sind einfach zu hacken. Deswegen haben wir immer wieder noch komplexere Passwörter. Und das heißt auch, dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir denselben Passwort für was andere, für eine andere Plattform nutzen, ist auch größer gestiegen, weil wir können uns nicht so viele Passwörter überhaupt merken. Das, ja, umso unsicherer wird es auch. Jetzt bei Windows 10 haben wir auch Windows Hello vorgestellt, da das alles viel einfacher macht, weil es auf Biometrie basiert. Also wir brauchen dafür auch bestimmtes Hardware. Zum Beispiel, ich habe hier eine RealSense-Kamera. Ihr könnt auch sehen, wir haben hier auch ein Surface Book. Das hat das schon eingebaut, die Kamera. Es ist einfach eine Kamera, die Infrarotstrahlung auch hat, weil man braucht das für die Biometrieerkennung. Und wenn ich zum Beispiel hier den Bildschirm sperre, dann sucht mich die Kamera, also Windows Hello, also wir haben dieses Auge und sagt, Sie werden gesucht. Wenn ich hier versuche, nein, Vorführeffekt. Ja, jetzt wurde ich erkannt, dann hat auch der Auge ein bisschen gezwinkert und fertig. Ich habe mich schon auf meinem Windows 10 Gerät angemeldet. Also das war jetzt Gesichtserkennung. Windows Hello kann man auch nutzen mit Iris-Erkennung und auch mit Fingerabdruck. Also falls ihr Geräte habt, die das schon unterstützen, dann könnt ihr auch Windows Hello benutzen. Dafür muss man erstmal einen PIN eingestellt haben. Also das sind so 4 Zahlen, die abhängig sind mit deinem Device. Also vielleicht denken sich viele, okay, wie können 4 Zahlen sicherer sein als ein komplexes Passwort? Aber es ist, weil... ja, der Hacker bräuchte auch dein Device, der könnte nicht einfach das Passwort irgendwie rausfinden. Und das macht es ein bisschen schwieriger für Cyberkriminelle. Und ja, genau, also es basiert auf die Microsoft Passwort-Technologie. Das heißt auch für Entwickler, dass sie es selber auch nutzen können. Also es ist nicht nur beschränkt für die Anmeldung auf dem Windows 10-Gerät, sondern wir können es auch für die Anmeldung in bestimmte Apps oder für Webseiten auch nutzen. Und ich habe hier auch eine Demo gebaut. Das ist wirklich so auch so ein Contoso-App. Ich kann hier auswählen, ich habe mich schon 2-mal angemeldet, ich kann mich aber auch neu anmelden. Ich schreibe hier Anna, obwohl ich nicht so heiße, und ein Passwort. Und jetzt kann ich entweder mich normal anmelden oder ich sage, nee, ich würde gerne jetzt mit Microsoft Passwort mich anmelden. Weil ich das noch nicht gemacht habe, jetzt wird eigentlich dieses erstellt, das Microsoft Passwort. Das sucht mich wieder, hat mich erkannt. Dann kann ich einfach auf OK drücken. Und jetzt habe ich Zugriff auf den Inhalt. Also unten könnt ihr auch den Status sehen. Successfully made key, also dieses Passwort-Key wurde gemacht und hat mich jetzt auch angemeldet. Wenn ich jetzt zurückgehe und ich will mich wieder anmelden, dann sucht er mich gleich mit der Kamera, also mit der Gesichtserkennung, hat mich auch gleich erkannt. Jetzt kann ich fortsetzen. Also ich muss gar nicht mehr den Passwort nutzen, was weniger umständlich ist und ein bisschen auch benutzerfreundlicher. Aber es ist auch sicher, weil es auf so eine Two-Factor-Authentication basiert, also auf asymmetrische Kryptographie. Ich glaube, ich habe hier auch eine Folie dazu. Ja, genau. Wie wir das uns visualisieren könnten. Also diese Private Keys, diese zum Beispiel die biometrischen Daten, sind in einem Ordner verschlüsselt. Also wir haben sie in einem Ordner und dieser ist gesperrt. Wir wollen uns anmelden. Damit wir überhaupt diesen Ordner öffnen können, müssen wir entweder diesen PIN angeben oder Fingerabdruck, Iris-Scan oder Gesichtserkennung. Und nur wenn wir das erfolgreich gemacht haben, dann hat die App Zugriff auf diesen Private Key. Und natürlich hat die App nur auf den Private Key Zugriff, auf das er auch selber erstellt hat. Also ich kann jetzt nicht, dass meine App auf irgendeinem anderen Private Key zugreift. Genau. Und der Code da hinten, erstmal bei Provisioning, also am Anfang habe ich einen neuen Konto gemacht, das ich mit Microsoft Passwort verbinden wollte. Dann muss ich, also die API gibt mir zur Verfügung diese Key Credential Manager, das ist eine statische Klasse. Und ich kann Request Create Async fordern und dann werden diese Keys erstellt. Also in diesem Fall zwei Keys, eine Public und eine Private. Und ja, dann kann ich auch das Public bekommen, die kann ich auch im Server speichern. Aber sonst, die Private Key wird immer lokal gespeichert, also es kommt nichts im Server. Das ist auch ein großer Unterschied. Passwörter werden meistens im Server gespeichert, deswegen auch einfacher zu hacken. Und dann Usage, also das zweite Mal, wo schon mein Konto mit Microsoft Passwort verbunden war, muss ich einfach Key Credential Manager Open Async aufrufen. Und so werden die Keys geöffnet und dann mit Request Sign in Async wird eigentlich auch dieses Dialogfenster geöffnet, das mich also die Gesichtserkennung macht. Also hier werden die ganzen Biometriedaten und alles bearbeitet. Das heißt auch, dass ich keine jetzt kryptografische Erfahrungen haben muss oder Verschlüsselungsmethoden. Alles wird im Background sozusagen gemacht. Ich als Entwickler muss das nur aufpassen, was ich genau aufrufe. Genau, also diese waren die vier Interaktionsmodalitäten und auch die Technologien dahinter, die uns als Entwickler erlauben, More Personal Computing selber zu bauen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr habt schon Ideen, wie ihr das selber einbauen könntet. Ich freue mich auch auf Fragen natürlich. Und hier gibt es auch weitere Ressourcen. Hier ist zum Beispiel der Link zu dieser Ink Toolbar, falls ihr das auch implementieren wollt. Über Microsoft Cortana gibt es mehr zu diesem Link. Speech Interactions, falls ihr unabhängig von Cortana auch diese Spracheingabe und Ausgabe implementieren möchtet. Und Microsoft Passport natürlich, die API. Über die API. Auf der linken Seite auch ein bisschen Self-Marketing. Könnt ihr mir natürlich auch E-Mails schreiben, auf Twitter bin ich auch und ich schreibe auch einen Blog immer wieder auf Language of Technology. Also gerne auch da Kommentare schreiben oder Fragen. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.